Ja, Herr Schorlau, da wir etwas weniger Zeit haben als gedacht, gehen wir gleich in medias res. Ihr Krimi Die schützende Hand kommt ja zum Teil wie eine wissenschaftliche Arbeit daher, in dem Sinne, dass ein richtiger wissenschaftlicher Anmerkungsapparat bei diesem Buch beigefügt ist. Warum haben Sie das gemacht?
Oh, jetzt, ich hoffe nicht, dass das ein wissenschaftliches Werk ist, sondern das ist ein Kriminalroman, aber ich hatte ein Problem bei diesem Thema, dem NSU-Komplex, sind so viele unglaubhafte Dinge passiert, dass ich mir überlegen musste, wie ich sie glaubhaft machen kann. Denn was dort passiert ist, wenn ich geschrieben hätte, das stammt aus der Fantasie eines Schriftstellers, dann hätten die Leute gesagt, das glauben wir nicht. Also ich musste Realität glaubhaft machen. Und das ist der Grund, warum es einige Fußnoten in dem Buch gibt.
Ist das nicht in dem Sinne trotzdem für den Leser oder für die Leserin ein bisschen gefährlich, weil was Realität ist und was Fiktion ist, jetzt doch sehr vermischt werden dann womöglich?
Naja, dazu sind ja die Fußnoten gerade da und ein umfangreiches Nachwort, damit der Leser sich selber ein Bild machen kann, was ist, wo fängt die Fiktion an und wo hört die sozusagen Realitätsbeschreibung auf.
Als Sie sich bei der Recherche für dieses Buch mit dem NSU-Komplex beschäftigten, was beschäftigte Sie dabei am meisten?
Naja, am Anfang stand die Überlegung, dass es in Deutschland eigentlich nicht sein kann, dass zwei Männer über eine lange Strecke, über 10 Jahre, mordend und brandschatzend und bombenlegend durch Deutschland fahren und keiner kriegt es mit. Also das geht eigentlich nach wie vor nicht in meinen Kopf. Und dann lernte ich aber jemand kennen aus der Kölner Kolbstraße, der eigene Beobachtungen gemacht hatte. Und bis heute interessierten sich die Sicherheitsbehörden für diese entscheidenden Beobachtungen nicht. Daraus ist die Einleitung, das erste Kapitel entstanden in dem Buch. Und als ich die Story hörte, dann war mir klar, dieses Buch muss geschrieben werden.
Jetzt, wo Sie das Buch geschrieben haben, im Rückblick, was bestürzte Sie am meisten?
Ja, der Verdacht, dass die rechte Szene in Deutschland ohne Sicherheitsbehörden nie zustande gekommen wäre.
Können Sie nach all den Recherchen, nach dem Schreiben Ihres Buches eigentlich mal für uns definieren, nach dem Erkenntnisstand, den Sie bis jetzt haben, was ist der nationalsozialistische Untergrund?
Das ist nicht so einfach. Es gibt im Grunde genommen zwei Erzählungen darüber. Die erste ist die der Bundesanwaltschaft, die sagt, der nationalsozialistische Untergrund ist ein isoliertes Terrortrio aus 3 Personen. 2 sind tot, der 3. wird in München der Prozess gemacht. Und die unsäglichen Verbrechen, 10 Morde, 2 schwere Anschläge, Dutzende von Banküberfällen, wurden begangen ohne wesentliche Unterstützung von außen und ohne Unterstützung eben von Verfassungsschutz und so weiter. Das ist die eine Erzählung. Ich halte die für absurd, allein die Orte auszukundschaften, in der die 10 Morde begangen wurde, allein die Kölner Kolbstraße zu lokalisieren, erfordert eine Unterstützung von außen. Und das haben die beiden Täter, die ja aus der findesten und hintersten Thüringer Provinz stammen, nicht alleine haben machen können. Und deshalb war es Zeit für eine alternative Erzählung.
Der NSU tötete also mutmaßlich 10 Personen. Vermutliches Motiv Ausländerhass, aber in welcher politischer Absicht?
Naja, ich kenne wir wissen nicht, wer es war. Es gibt kein Urteil. Wir wissen nicht, wer die Morde begangen hat. Die Täter haben an allen Tatorten keine Spuren hinterlassen.
Ich möchte mal etwas zitieren aus Ihrem Buch von der Seite 76. Und zwar, Ihr Protagonist, der heißt ja Georg Dengler, Privatdetektiv, ist 2004 nach dem Anschlag in der Kolbstraße. Und da heißt es, Dengler sah sich das Video an, das Tufan Bascher, das ist ein Buchhändler in der Kolbstraße, aufgenommen hatte. Innenminister Schily am Tag nach dem Attentat die Brust herausdrückend den starken Mann gebend. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Woher will er das wissen, fragte Bascher, einen Tag nach der Bombe. Sagen Sie mir, Georg, woher will er das wissen? Er weiß gar nichts, sagte Dengler. Er gibt die Linie für die Presse vor und für die Polizei. Alle Männer zwischen 25 und 35 Jahren aus der Kolbstraße wurden in die Rasterfahndung aufgenommen, die Daten der Mobiltelefone wurden überprüft, die Polizei versuchte, verdeckte Ermittler ins Milieu einzuschleusen. Als alles nichts half, schickten sie die Ermittler vom Finanzamt, die jeden Gastronomen, jeden Einzelhändler durchleuchteten. In Tufans winzigem Büro hatten drei Beamte des Kölner Finanzamtes gesessen und jeden Beleg dreimal geprüft. Jede Tageseinnahme, jede Überweisung an die Verlage, jede Abbuchung des Großhändlers. Es ist fürchterlich, sagte Tufan zu Dengler einige Wochen später. Warum suchen Sie nicht diese Täter, die türkischen Geschäftsleute umbringen? Die haben bestimmt die Bombe auch bei uns gelegt. Und er zählt sie alle auf, die bisherigen Opfer, in Köln und in den anderen Städten. Enver Jimcek, Abdurrahim Özüdokru, Süleyman Tasköprü, Abil Kilic, Mehmet Turgut. Meine Frage, wusste man 2004 in der Öffentlichkeit schon oder in einigen Kreisen zumindest von dieser Mordreihe an den türkischen Geschäftsleuten?
Das, was wir hier machen, ist natürlich einen kleinen literarischen Trick. Tufan weiß etwas, was er natürlich nicht wissen konnte. Aber das bezieht sich mehr auf eine persönliche Erfahrung, weil ich habe nach dem Anschlag in Kassel mitbekommen, ich habe es in der Zeitung gelesen, dass es eine große Demonstration hauptsächlich von Migranten in Dortmund gab, die genau das gesagt haben, keinen 10. Mord mehr. Und ich erinnere mich sehr gut, dass ich gedacht habe, naja, an ihrer Stelle würde ich das auch sagen. Das heißt, ich habe ihnen nicht geglaubt. Und diese Leute haben ein viel besseres Gespür dafür gehabt, wo man hätte suchen sollen, als die Polizei und ich.
Dieses Vorgehen der Polizei gegen die Opfer jetzt hier in der Kolbstraße, was ich gerade vorgelesen habe, war ja in diesem Mordkomplex symptomatisch, kann man sagen. Ja. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Es gibt ja eben die Erklärung, dass es gibt unterschiedliche Erklärungen von der Polizei selber. Hört man, die Taten waren so kaltblütig, das können keine stupiden Rechtsradikalen gemacht haben. Die andere Erklärung ist, dass es eben innerhalb der Polizeibehörden einen, wie man sagt, strukturellen Rassismus gibt, der eben dann sehr leicht die Opfer zu Tätern macht.
Sie erwähnten es schon, Sie haben auch ein Nachwort geschrieben und in diesem Nachwort zu diesem Buch geschrieben. Und in dem Nachwort heißt es, allerdings bin ich mir mittlerweile sicher, dass die offizielle Erklärung über die NSU die Geschichte eines isolierten verbrecherischen Trios, von dem zwei Personen tot sind und die dritte ihrer Verurteilung entgegensieht, haltlos ist. Ich lege mehr oder weniger bekannte Fakten, die meisten sind nur internen Kreisen bekannt, auf eine andere Art zusammen und gelange zu einem anderen Bild. Dieses andere Bild, können Sie das für uns einmal kurz zusammenfassen?
Ja, die Theorie der Bundesanwaltschaft und der Sicherheitsbehörden, es handelte sich um die isolierte Tat eines isolierten Trios, halte ich für abwegig. Die waren eingebunden in eine große rechtsterroristische und neonazistische Bewegung, hatten Kontakt mit ihnen, und diese Bewegung war infiziert durch V-Leute, durch staatliche Behörden.
In diesem Monat ging eine beunruhigende Meldung durch die Presse, nämlich dass 372 polizeibekannte rechte Straftäter sich zur Zeit ihrer Festnahme entziehen, 100 Neonazis länger als 2 Jahre. Passt das in dieses Bild? Womöglich?
Was meinen Sie? Was meinen Sie? Natürlich passt
es. Ich bin hoch beunruhigt, muss ich sagen. All jene politischen Kräfte, die an einem demokratischen Rechtsstaat interessiert sind, müssten ja jetzt eigentlich hoch alarmiert sein und eine völlige Aufklärung anstreben dieses NSU-Komplexes. Ist die Öffentlichkeit darin engagiert genug Ihrer Meinung nach? Oder gibt es da Luft nach oben?
Da gibt es reichlich Luft nach oben. Ich bedauere insbesondere, dass Sie eher sozialliberalen Medien, also insbesondere der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, ihrer Wächterfunktion überhaupt nicht gerecht werden. Der Spiegel hat die Berichterstattung sozusagen auf die Gerichtsreportage reduziert, und die Süddeutsche Zeitung vertritt im Grunde genommen die Theorie der Bundesanwaltschaft. Also das halte ich für ziemlich tragisch. Wenn gerade diese beiden Medien eine kritischere Haltung zu dem Thema hätten, wäre die Aufklärung vielleicht auch schon weiter gediehen.
Ich frage jetzt nochmal nach, das Verhältnis dieser NSU oder das, was unter NSU läuft, zu den Staatsorganen. Wie muss man zu Staatsorganen oder zu Teilen von Staatsorganen, sagen wir es mal so, wie muss man das kennzeichnen?
Naja, also wir wissen immer, es gibt ja Gerüchte, dass Beate Zschäpe eine V-Frau war. Das hat, glaube ich, der Vater von Uwe Mundlos geäußert. Auch Polizisten waren lange dieser Auffassung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gab in Thüringen eine Szene, die vollständig infiltriert war von V-Leuten. 180 Neonazis, davon jeder Vierte und die Anführer, alles V-Leute. Und aus diesem Sumpf stammen dann eben auch die drei, denen all diese Verbrechen zur Last gelegt werden.
Sie sprechen den thüringischen Heimatschutz an.
Ja, genau.
Der Oberbösewicht in Ihrem Buch, Harry Nopper heißt er, stellvertretender Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz im Buch, jetzt in Thüringen.
Ja.
Den lassen Sie bei der letzten Zusammenkunft, die er und Dengler haben, Folgendes sagen. Selbst wenn du recht haben solltest, hast du nichts begriffen. Geh mit deinen Scheißerkenntnissen zum Spiegel oder zum Stern oder sonst wohin. Schreib doch ein Buch. Es wird niemanden interessieren. Die Wahrheit ist das Letzte, was hier irgendjemand hören will. Du hast keine Ahnung, in welchem Land du lebst. Das habe ich versucht, dir vor ein paar Jahrzehnten schon einmal klarzumachen. Doch du bist zu bescheuert, um das zu kapieren, wie die Dinge wirklich laufen. Wie laufen sie wirklich? Du erzählst mir Geschichten aus 2011, das ist ewig her. Wir sind jetzt an einem völlig anderen Punkt. An welchem Punkt, damit jetzt Ende des Zitats, und die Frage an Sie, an welchem Punkt sind wir heute?
Wir sind heute an dem Punkt, dass Flüchtlingsheime angezündet werden und aus Baden-Württemberg, wo ich ja herkomme, wie Sie vielleicht auch gehört haben, neulich eine Handgranate hineingeworfen wurde. An dem Punkt sind wir.
Herr Schorlau, Sie müssen jetzt gleich zur Veranstaltung, ja, die in 2 Minuten anfängt. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss.